Ein Nazi-Gewaltverbrecher vor Gericht. Der ungesühnte Mord an Ernst Thälmann. Plädoyer der Nebenklage gegen Wolfgang Otto. Landgericht Krefeld, 24. April 1986.
Ich komme zum Schluss. Wie das Gericht auch immer entscheiden mag, es wäre zu wenig, wenn die politische Erkenntnis, die aus diesem Verfahren gewonnen würde, nur die wäre: hier ist ein Angeklagter seiner gerechten Strafe zugeführt worden oder ihr entgangen. Ich meine, dass dieser Prozess mehr bringen muss. Der Angeklagte Otto ist ja nur einer von vielen Tausenden, die den faschistischen Staatsterror gegen Menschen des deutschen Volkes und anderer Völker ausgeübt haben. Das eigentlich Erschreckende an dem historischen Sachverhalt, der in diesem Prozess noch einmal aus der allgemeinen Verleugnung und Verdrängung ins öffentliche Bewusstsein gehoben wurde, ist nicht die Tatsache, dass es Verbrecher wie Hitler, Himmler, Heydrich und Kaltenbrunner gegeben hat. Erschreckend ist die Tatsache, dass sich in unserem Volk auf allen Ebenen dieser Mörderhierarchie die nötigen Mitwirkenden gefunden haben, die ihren Platz mit einem Gefühl von Pflichterfüllung ausfüllten, wie sie jeden anderen Job ausgefüllt hätten, und nicht auf die Stimme ihres Gewissens hörten, die ihnen eine solche Art von Pflichterfüllung hätte verbieten müssen. Der Angeklagte hat, wie Tausende von Angeklagten vor ihm, seine mörderische Tätigkeit als Normalität, als alltägliche Pflichterfüllung begriffen. Er war kein Exzesstäter, sondern ein ganz normaler, den Gesetzen und Befehlen der jeweiligen Obrigkeit ergebener Technokrat, der die Pistole mit der gleichen kühlen Gelassenheit handhabte wie die Schreibmaschine. Diese Normalität des Verbrechens, die Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt sie genannt hat, sollte die Generationen nach Hitler hellhörig machen, wenn wieder staatliche Gewalt als Normalität ausgegeben wird. Wir sollten Verbrechen staatlicher Hierarchien nicht erst dann als solche brandmarken, wenn sie nach einem verlorenen Krieg zusammengebrochen sind, sondern ihnen schon dann in den Arm fallen, wenn sie noch verhindert werden können. Der Zusammenbruch des faschistischen Regimes unter den Schlägen der Anti-Hitler-Koalition war ein Glücksfall der Geschichte, weil es im historischen Maßstab nur selten vorkommt, dass Inhaber staatlicher Ämter für ihre Taten als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Hitler und seine als Kriegsverbrecher vom Nürnberger Internationalen Militärgerichtshof abgeurteilten Mittäter sind als historische Figuren tot. Aber den Typus gibt es noch. Im Februar 1933 musste immerhin noch ein Reichstagsgebäude in Brand gesetzt werden. Heute genügt schon eine brennende Diskothek, um imperialistischen Staatsterror auf die Spitze zu treiben und unschuldige Menschen zu töten. Grenada, Nicaragua und Libyen sind die bisher letzten Stationen eines Weges, der wiederum zum Kriege führen kann und Millionen zu Mittätern neuer Verbrechen machen könnte. Denn auch den Typus Wolfgang Otto gibt es noch. Was wir heute noch als Normalität empfinden, ist vielleicht schon ein Schritt in einen Abschnitt deutscher Geschichte, der von der nächsten Nachkriegsgeneration, wenn es sie geben sollte, als die Zeit der Vorbereitung des zweiten Massenverbrechens dieses Jahrhunderts definiert werden könnte. Und jeder von uns wird als mitschuldig gelten, der nicht seinen Beitrag zum Widerstand gegen eine Obrigkeit geleistet hat, die wieder einmal mit dem Feuer spielt. Der Abschnitt deutscher Geschichte, den dieser Prozess noch einmal in einem seiner finstersten Winkel ausgeleuchtet hat, ist dazu geeignet, die Generationen nach Hitler wachsamer und kritischer gegen das Gewaltmonopol des Staates nach innen und nach außen zu machen, als es die Generation des Wolfgang Otto war. Und noch eines könnte dieser Prozess bewirken. Er könnte das seit Hitlers Machtantritt systematisch verschüttete kollektive Gedächtnis der Arbeiterbewegung neu beleben. Wer weiß denn heute noch, dass es vor allem Kommunisten und linke Sozialdemokraten waren, die Widerstand gegen den Faschismus geleistet und massenhaft in Konzentrationslagern und anderen Hinrichtungsstätten des faschistischen Staates einen gewaltsamen Tod erlitten haben. Das wird im öffentlichen Bewusstsein seit Jahrzehnten unterdrückt, weil es nicht in eine politische Landschaft passt, in der die antikommunistische Kreuzzugsmentalität der Hitlerzeit mit neuer Etikettierung überleben konnte. Ich darf an die skandalöse Behandlung eines Antrages des Kuratoriums Gedenkstätte Ernst Thälmann erinnern, im Hamburger Rathaus eine Erinnerungstafel für jene 18 Bürgerschaftsabgeordneten anzubringen, die durch das NS-Regime ermordet wurden. Das offizielle Hamburg scheute sich, ins öffentliche Bewusstsein zurückzurufen, wie groß der Anteil der von den Faschisten ermordeten kommunistischen Abgeordneten war. Man wollte nur die anonyme Zahl, nicht aber die Namen und die Parteizugehörigkeit auf der Ehrentafel nennen. Hier sind sie. Dr. Max Eichholz, Deutsche Staatspartei. Dr. Kurt Adams, SPD. Adolf Biedermann, SPD. Dr. Theodor Haubach, SPD. Otto Schumann, SPD. Edgar André, KPD. Bernhard Bestlein, KPD. Gustav Brandt, KPD. Hugo Eickhoff, KPD. Ernst Henning, KPD. Hermann Höfer, KPD. Franz Jakob, KPD. Fritz Lux, KPD. Adolf Panzner, KPD. August Schmidt, KPD. Theodor Scott-Sisko, KPD. Hans Westermann, KPD. Und Ernst Thälmann, KPD. Schon die Nazis wussten, dass das kollektive Gedächtnis der Arbeiterbewegung ein wesentlicher Bestandteil von Klassenbewusstsein ist. Und sie begannen deshalb frühzeitig, das kollektive Gedächtnis an den kommunistischen Arbeiterführer Thälmann auszulöschen. Und die Nazis brachten Thälmann auch in die Chance, sich und die kommunistische Partei in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung gegen den Vorwurf hochverräterischer Betätigung zu verteidigen. Sie wussten, dass Thälmann zum öffentlichen Ankläger ihrer Verbrechen geworden wäre, wie es ihnen mit Dimitrov im Reichstagsbrandprozess passiert war. Eine Anklage des Oberreichsanwalts wurde erstellt. Ein Termin zur Hauptverhandlung auf den 14. und 15. Juli 1934 festgesetzt. Tatsächlich aber kam es nicht zu einer Hauptverhandlung, weil das faschistische Regime die Öffentlichkeitswirkung des Verfahrens scheute. Thälmann musste schließlich nach 11 Jahren Haft heimlich umgebracht werden. Dieser Krefelder Prozess sollte ein Stück Gerechtigkeit nachholen, das dem lebenden Ernst Thälmann vorenthalten wurde.